Hallo, Jan Jessen hier. Ich bin Politikchef bei der Neue Ruhr-Neue-Rhein-Zeitung und gleichzeitig als Krisen- und Kriegsreporter für die Funke Mediengruppe unterwegs an den Krisenherden dieser Welt. Und die gibt's ja leider in diesem Jahr echt viel zu viele, muss man sagen. In einer der vorherigen Folgen haben wir eine Sonderfolge gehabt oder zwei Sonderfolgen gehabt, wo wir über Israel berichtet haben und meine Eindrücke, die ich da vor Ort gesammelt habe. Jetzt aktuell, heute am 13. November, bin ich in Afghanistan. Afghanistan, so ein vergessener Krisenherd, nachdem die westlichen Truppen aus Afghanistan abgezogen sind und die Taliban wieder die Macht übernommen haben vor 2,5 Jahren, ist das Land ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist schade, das ist tragisch, denn dieses Land wird sozusagen von einer Katastrophe nach der nächsten heimgesucht. Vor kurzem im Oktober, vielleicht habt ihr das gehört, gab es verschiedene Erdbeben in Herat, einer Provinz im Westen des Landes. Und jetzt aktuell droht die nächste Katastrophe, nämlich einen Zugstrom von sehr, sehr, sehr vielen Menschen aus Pakistan. Menschen, die eigentlich aus Afghanistan stammen, aber teilweise jahrzehntelang in Pakistan als Geflüchtete gelebt haben. Und sich da eben, weil sie so lange da gelebt haben, eigentlich ein neues Leben aufgebaut haben. Und Pakistan möchte jetzt eben 1,7 Millionen Leute aus Pakistan herausschmeißen, aus dem Land. Und diese Menschen kommen jetzt in Afghanistan gerade an. Also sind schon Hunderttausende geflohen, weil die pakistanischen Behörden da teilweise sehr, sehr rabiat vorgehen. Leute verprügeln, ins Gefängnis stecken, Häuser planieren und so weiter. Und ich bin jetzt eben in Afghanistan unterwegs und habe mir da in den verschiedenen Grenzübergängen angeschaut, wie die Lage ist, habe mit Menschen gesprochen und habe mir ihre Schicksale erzählen lassen. Und das war natürlich auch alles wieder sehr, sehr bitter, zumal jetzt in Afghanistan auch der Winter anfängt bald, der immer sehr, sehr kalt ist. Und das wird schwierig werden, um es mal vorsichtig zu formulieren, für dieses Land. Ich höre mich ein bisschen müde an, weil es jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Mitternacht ist in Afghanistan. Morgen früh geht's wieder zurück nach Deutschland. Trotzdem wollte ich ganz gerne mit euch heute in dieser Folge über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich über Humor. Und zwar Humor in Kriegszeiten und ganz konkret in der Ukraine. Die Ukraine ist ja eigentlich unser Thema hier in diesem Podcast. Hört sich erstmal grotesk an. Humor in Kriegszeiten, geht sowas überhaupt? Klammer auf, ja, es geht, Klammer zu. Das habe ich nämlich selber gespürt und mitbekommen, als ich im September zuletzt in der Ukraine war und dort Anton Timoschenko getroffen habe.
I'm Anton Timoschenko, comedian from Kyiv, Ukraine, and I have been doing comedy for 9 years or 10 years, something like that.
Anton Timoschenko ist ein 29-jähriger Stand-up-Comedian. Den habe ich in Kiew getroffen und habe mit ihm darüber gesprochen, ob es überhaupt statthaft ist, Stand-up-Comedy in Zeiten des Krieges zu machen. Ich fand, das war ein ganz spannendes Gespräch und ja, darüber werden wir in dieser Folge reden.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Anton bin ich begegnet im Underground Stand-Up Club in Kiew. Das ist, der Name sagt es, so ein tatsächlicher kleiner Underground Club im Keller mit einer kleinen Bühne, auf der Anton immer wieder mal auftritt. Und Anton hat gesagt, natürlich, klar, wenn ich in diesen Zeiten Stand-Up Comedy mache, dann muss der Krieg natürlich thematisiert werden.
You should joke about war a lot. If I listen to a comedian and he doesn't have any kind of joke about war, I thinking why you perform, like what you lying, it's not your life now, you just telling me things you're not really thinking, because you're thinking about war. I know, because you told me about war on the backstage. Why are you talking about fucking non important problems with your girlfriend now?
Der Krieg, sagt Anton, der gehört einfach zur Lebensrealität der Menschen in der Ukraine dazu. Es ist einfach Krieg. Und deswegen findet er es natürlich total in Ordnung, dass der Krieg eine Rolle spielt in seinen Aufführungen und dass er ein wichtiger Bestandteil ist. Und dass man auch über diesen Krieg Witze machen kann. Und teilweise entwickelt man dann natürlich einen relativ dunklen Humor, sagt er. Also beispielsweise habe ich ihn gefragt, was sein Lieblingswitz über die Deutschen ist. Und er sagt, ich hätte mich niemals gefreut, mal wieder deutsche Panzer in der Ukraine zu sehen. Aber beim ersten Mal wart ihr wenigstens schneller.
Because of the people have very different experience after this war. Because somebody can lose relatives or friends, somebody can lose not so much at all if they live somewhere, you know, far away or just evacuated in the right moment. And that's why your joke should be very universal from this point of view. You should understand, okay, I have to write a joke, but make sure this kind of joke will not hurt someone. During war, you should try to help people, first of all. And yeah, we have a lot of problems we should talk about, our internal problems. But it's more important in this moment to help people go through these difficult times, not to mock them. Like, I will mock them in some problems, for sure, but not too hard, I think. And you should always, you should have more empathy. You should increase the level of empathy in this moment. And first thinking about the people, not about the joke.
Eine gewisse Empathie gehört natürlich immer dazu. Ich meine, die Leute sind im Krieg, klar, traumatisiert, denen geht's nicht gut. Auch in Kiew nicht, wo der Krieg relativ weit weg ist. Das eigentliche Kriegsgeschehen in der Ukraine spielt sich ja im Osten bzw. im Süden des Landes ab. Haben wir in den vorherigen Folgen ja oft schon drüber gesprochen. Gleichwohl sind die Menschen natürlich von diesem Krieg betroffen. Der Krieg gehört zu ihrem Alltag. Auch in Kiew geht jeden Tag der Luftalarm. Auch in Kiew schlagen immer wieder mal Raketen und Geschosse ein. Also insofern ist der Krieg auch für die Leute in ihrem Alltag präsent und da muss man natürlich auch ein bisschen sensibel mit umgehen. In dem Underground Stand-Up Club, in dem Anton und seine Freunde immer wieder auftreten, das sind auch andere Comedians, die da auftreten, den gibt es eigentlich seit gut anderthalb Jahren jetzt. Haben sich diese Location ausgesucht, mitten in Kiew. Allerdings hat Anton seinen ersten Auftritt gehabt, nachdem der Krieg begonnen hat, in so einem kleinen Keller, in so einem Kulturkeller, ganz woanders. Das war im April 2022, also knapp zwei Monate nach Kriegsbeginn. Das war die Zeit, als die Russen ihren Klammergriff um Kiew aufgegeben hatten, als die russischen Truppen sich da zurückziehen mussten. Und diese Show, sagt Anton, sei schon eine sehr, sehr besondere gewesen.
And it was one of the best show like in the life because people, this kind of laugh is the most powerful kind of laugh I heard because how the comedy works, like people have some tension in their bodies, in their souls, in their minds, some tension and humor helps you to feel this, to relieve.
Ja, wie Anton sagt, also das Wichtigste ist eigentlich Stressabbau. Wenn man einfach mal einen Abend hat, wo man lachen kann, wo man befreit lachen kann, das ist einfach für ihn, das hat er mehrfach auch betont, eigentlich das Wichtigste an seinem Job. Also, dass er die Leute einfach mal vergessen lässt, was um sie herum passiert. Auch wenn der Krieg, wie gesagt, eine Rolle spielt in diesen Shows, die er macht. Aber eben diese leichte Art, damit umzugehen, die ist ihm ganz wichtig. Und dass die Leute einfach, wie gesagt, mal lachen. Er sagt ja auch, so befreit gelacht hätten die Leute, als ihnen endlich klar war, sie können wieder in eine Unterhaltungsshow gehen. Sie können müssen nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Sie müssen nicht nur im Keller sitzen und darauf warten, dass irgendwie was Schlimmes passiert. Und das hat mir auch Anna Kosch mal erzählt. Die ist 28 Jahre alt und ist Schauspielerin. Und die hat mit einem Menschen zusammen in einer Serie gespielt, die in der Ukraine sehr beliebt war, nämlich Der Diener des Volkes. Und ihr könnt euch vorstellen, um wen es geht. Es geht um Volodymyr Zelensky, den Präsidenten der Ukraine, der eigentlich von Haus aus auch Komiker ist und Schauspieler. Anna, wie gesagt, ist Schauspielerin. Sie tritt auf in diversen Theatern in der Ukraine. Das ging am Anfang des Krieges überhaupt nicht. Das war, muss man sagen, auch für uns natürlich, die da nicht immer sind, aber mittlerweile jetzt auch schon 150 Tage verbracht haben, war das Ganze am Anfang schon sehr bedrückend zu sehen, wie also wirklich alles zu war. Cafés, Restaurants, die ganzen Theater, alles war dicht und natürlich waren die Leute alle heilfroh, dass jetzt dann irgendwann die Regierung gesagt hat, okay, in Städten, die jetzt nicht in unmittelbarer Frontnähe sind, werden wir wieder Kultur anbieten, werden wir wieder die Theaterseele öffnen und deswegen tritt Anna eigentlich auch immer vor vollem Haus aus, die Leute brauchen das.
Ja. Die Säle sind komplett voll. Alle Vorstellungen sind sehr schnell ausverkauft. Die Säle sind voll besetzt. Die Menschen kommen mit zitternden Händen, mit Tränen in den Augen und sagen, wir sind so dankbar für euch. Für diese 2 Stunden haben wir die Angst und den Krieg vergessen. Wir treten auch in Städten an der Front auf, in Saporischschja, Kharkiv, Dnipro, wo die Menschen in der Nähe des Kriegsgebiets leben. Wenn es Luftalarm gibt, müssen wir laut Vorschrift die Show unterbrechen und warten. Aber die Leute schreien, bitte, wir wollen hier sitzen, wir sind bereit, nur nicht aufhören, bitte lass die Show weiterlaufen. Und einige Male, vor allem in Saporischschja, haben wir trotz des Alarms gespielt. Trotz der Gefahr haben wir die Wünsche des Publikums erfüllt.
Auch Anna spielt jetzt keine wirklich ernsten Rollen. Sie sagt eben auch, das, was sie jetzt zurzeit macht, das sind eben vor allem auch Komödien. Sie, also leichte Kost für die Leute, leichte Unterhaltungskost. Im Grunde genommen auch das, was sie im Fernsehen macht. Also sie dreht jetzt wohl auch einen Film, auch eine Komödie wiederum. Und es ist einfach irgendwie ein Weg, die Leute aus diesem doch bitteren Alltag rauszuholen, ihnen einfach mal für kurze Zeit ein paar gute Momente zu bescheren, dass sie sich keinen großen Kopf machen müssen. Und gleichwohl ist den beiden natürlich bewusst, dass das Ganze einfach nach draußen vielleicht auch sogar ein bisschen schräg wirkt, was sie da tun. Also Comedy machen, Komödien machen in Zeiten des Krieges. Und darüber macht sich Anton natürlich auch Gedanken, weil es einfach so ein krasser Kontrast ist zwischen dem, was sozusagen außerhalb der Theater, außerhalb dieses Kellers, dieses Underground Comedy-Clubs passiert. Und ja, wie gesagt, er macht sich da eben auch Gedanken drum.
When I start to write my jokes every day, I'm thinking, what I'm doing? I'm writing jokes at what I will say to my kids. Oh, daddy, what are you doing for, what, or granny, what are you doing for a living during war? Oh, I did jokes, you know, so funny jokes. But people were dying. Yeah, I know, but not all were dying. Some people were laughing, you know. You don't understand me? That's a bit difficult communication with the grandkids.
Also Anton stellt sich vor, wie ist das wohl, wenn er deinen Kindern, seinen Enkeln vom Krieg erzählt und sie ihn fragen, was hast du denn so gemacht? Ich habe halt witzige Späße gemacht, ich habe lustige Jokes erzählt. Kann man sich natürlich Gedanken drüber machen, aber gleichzeitig hatte man auch den Eindruck, als ich mit ihm gesprochen habe, dass er schon sehr stolz ist auf das, was er tut. Denn er macht nicht nur diese Stand-up-Comedy, sondern er engagiert sich auch für die Ukraine und für die Truppen.
Your country should continue to live, because life in the country means your economy works, and economy helps your army, and you should get money. We should live to help the system to work. That's why people leave and go to the parties, because they waste money, they spend money. All the parties we have, like, the, I don't know, maybe 90% of the party is kind of charity. The main aim is not to relax, the main aim to raise this money. So we will relax in some, you know, listen stand-ups, you know, listen some music. And during this process, we will donate, make some charity auctions and all this stuff.
Das, was Sandro macht, ist also nicht nur die reine Unterhaltung, sondern auch, und das sagt er eben auch ganz offen, etwas, womit er dafür sorgen will, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, sich gegen diese russische Aggression erwehren kann. Ja, also insofern ist das schon deutlich mehr mit Sinn befrachtet, als das möglicherweise Comedy im deutschen Fernsehen ist oder auf deutschen Bühnen. Und egal, wie dieser Krieg ausgeht, zurzeit sieht es ja so aus, als würde sich das Ganze zu einem Abnutzungskrieg entwickeln. Das war im September noch nicht ganz so. Also da hatte man noch den Eindruck, dass die ukrainische Gegenoffensive doch erfolgreicher sein könnte, als sich es jetzt herausgestellt hat. Sowohl Anton wie auch Anna, mit der ich gesprochen habe, beide sind eigentlich davon ausgegangen, dass der Krieg definitiv gewonnen wird, dass die russischen Aggressoren zurückgedrängt werden und dass dann auch der russische Einfluss in der Kultur zurückgedrängt werden würde. Also Anna sagt, wie gesagt, sie geht davon aus, dass nach dem Krieg auch in der Kulturszene nichts mehr so sein wird, wie es vorher war.
Насправді, з війною ми всі дуже переоцінили своє життя. Ми почали цінувати.
Mit dem Beginn des Krieges haben wir alle unser Leben neu bewertet. Wir begannen, unsere eigene Kultur wertzuschätzen. Wir konzentrierten uns auf unsere eigene Kultur und fanden viele Dinge, die uns als Nation ausmachen. Und natürlich hat das unsere Herzen erhellt, denn das ist uns viel vertrauter. Wir haben begonnen, unsere eigene Kultur zu erforschen. Und sie ist uns viel näher als die russische Kultur, die uns jahrelang aufgezwungen wurde. Deshalb können wir sagen, dass es ein sehr starker Anstoß für unsere kulturelle Front war, weil wir uns endlich auf unsere Nationalität und unsere Wurzeln besonnen haben. Und das ist nicht nur für das Theater und das Kino, sondern generell für viele Marken und Kulturschaffende ein großer Schub.
Das haben mir also mehrere Leute auch vorher erzählt, vor dem Gespräch mit Anna und Anton, dass Russland vor dem Krieg schon sehr massiv versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Kulturszene in der Ukraine. Das war beispielsweise gang und gäbe, dass ukrainische Künstler groß geworden sind sozusagen in Russland, indem sie auf russischen Bühnen gespielt haben, indem sie in russischen Fernsehshows aufgetreten sind und dann sozusagen über den Umweg Russland in der Ukraine dann berühmt und bekannt wurden und erfolgreich. In ukrainischen Theatern sind Stücke von russischen Autoren aufgeführt worden. Es ist Musik von russischen Komponisten gespielt worden. Das alles war ein integraler Bestandteil der ukrainischen Kulturszene. Jetzt, und das, wie gesagt, haben ja auch andere Künstlerinnen und Künstler in der Ukraine erzählt, wollen sie also ihr ukrainisches Erbe wiederentdecken und viel, viel mehr darauf setzen, dass ukrainische Stücke aufgeführt werden, ukrainische Stücke gespielt werden, dass die ukrainische Sprache eben viel mehr präsent ist in der Kulturszene, als das bislang der Fall war. Also das wird dieser Krieg, die und da hat Anna völlig recht, die Kulturszene eben völlig verändern. Aus den Gesprächen mit den beiden habe ich mitgenommen, ja, wie wichtig Kultur in Zeiten des Krieges ist, wie wichtig es ist, in Zeiten des Krieges lachen zu können, den Humor nicht ganz zu verlieren und wie wichtig eben die Kultur auch ist, um die Moral einfach aufrechtzuerhalten. Der Krieg dauert ja nun jetzt schon fast 2 Jahre, geht jetzt wieder in den Winter rein. Das wird wahrscheinlich wieder sehr bitter werden für die Menschen in der Ukraine. Die russischen Streitkräfte werden möglicherweise wieder die kritische Infrastruktur angreifen. Das heißt, Strom und Wasser werden wieder für längere Zeit dann ausfallen. Das ist natürlich ein heftiges Leben, das ist ein hartes Leben und geht auch massiv auf die Moral der Leute. Und da ist Kultur, glaube ich, ein ganz guter Beitrag, um die Moral weiter aufrechtzuerhalten und dass die Leute eben den Mut nicht verlieren. Und insofern ist das, was Anna und Anton machen, auch ein Stück weit Hilfe eben in diesem Krieg, den Russland im Februar vergangenen Jahres vom Zaun gebrochen hat. So tragen sie eben auch ihren Teil dazu bei, dass dieser Krieg möglicherweise gewonnen werden wird. Ich persönlich finde es immer ein bisschen schräg, wenn man das in Deutschland erzählt. Ja, da gibt's also Stand-up-Comedy, ja, da werden irgendwelche Komödien aufgeführt und die Leute einen angucken, hä, wieso das? Also wie kann man sowas im Krieg machen? Ich finde es gut, dass die Leute solche Möglichkeiten haben, dass die Leute sich ablenken können von dem, was um sie herum passiert und dass es irgendwie weitergeht mit dem normalen Leben. Ich meine, wir hatten das ja auch schon in vorherigen Folgen, dass Menschen einfach versuchen, irgendwie ein einigermaßen normales Leben in diesem Wahnsinn, in diesem Chaos für sich zu gestalten. Und Anna und Anton und die anderen Künstlerinnen und Künstler tragen dazu eben ihren Teil bei. Und insofern finde ich das so ganz bemerkenswert, was die da machen. Das war es erstmal heute von mir. Wie gesagt, sorry, dass ich so ein bisschen müde klinge die ganze Zeit. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder wo ihr uns auch sonst zuhört. Wäre natürlich auch schön, wenn ihr uns euren Freundinnen und Freunden empfehlen würdet. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, auf bald und tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.